Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhreule.
Ein perspektivegebender Podcast
aus dem engagierten Frontenberg
mit richtig rührigen Gästen
über Themen, die inspirieren.
Mit Rebecca
und Saber. Jetzt kommt die Kooperationsfolge
mit dem Hellweger Anzeiger.
Ja, wieder eine Folge mit aktuellem Bezug.
Sonst laden wir ja eigentlich so Gäste ein, die so ein spezielles Ehrenamt, ein Hobby, einen spannenden Beruf haben oder sowas.
Ja, und die erzählen dann ihre Geschichten aus Brandenburg.
Ja, und in den Kooperationsfolgen, aber da sind wir mit Dina Wiggeshoff vom Hellweger verabredet.
Hallo.
Ja, und wir wollen aktuelle Themen besprechen und so ein paar zusammenfassende Hintergrundinfos und sowas zu den Artikeln in der Zeitung liefern.
Muss man dazu eigentlich die Artikel gelesen haben?
Nö, nicht unbedingt.
Und der Eulenspiegel?
Der ist auch ein bisschen anders.
Hört mal selbst.
Ja, Lina, was hast du uns denn diesmal aus Brandenburg mitgebracht?
Wie immer zwei Themen und diesmal können sie, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein. Einmal geht es um den Haushaltsentwurf für 2026, also um richtig viele Zahlen und auch Sorgenfalten. Und dann wird es deutlich wärmer, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem neuen Schmied im Kettenschmiedemuseum.
Also einmal rote Zahlen und einmal rotes Schmiedefeuer. Finde ich als Kombination gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Also dann würde ich sagen, los geht's mit dem Frönnberger Haushalt für 2026. Da hat die Stadt gerade den Entwurf vorgestellt und der hat's in sich, wa?
Ja, also Kämmerer Heinz-Günther Freck hat den Entwurf erst in einer Pressekonferenz vorgestellt und danach auch in der konstituierenden Ratssitzung. Und man hat wirklich gemerkt, die Stimmung ist ernst. Für 2026 ist ein Rekorddefizit von rund 9,5 Millionen Euro eingeplant.
Wie viel? Krass. Der Haushalt hat übrigens insgesamt ein Ausgabevolumen von 62 Millionen. Davon sind fast 10 Millionen nicht gedeckt. Das ist schon eine Nummer.
Ja, das klingt alles nicht so richtig nach Jubelstimmung.
Nee, eher nach Katerstimmung vielleicht. Also zum Vergleich, 2024 lag das Minus nur bei rund 1 Million Euro. 2025 werden es wohl schon fast 6 Millionen sein. Und ja, für das nächste Jahr dann eben 9,5. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das wird wohl die nächsten Jahre so weitergehen.
Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, was das konkret bedeutet.
Ja, gerne. Also die Stadt hat eine sogenannte Ausgleichsrücklage. Vereinfacht gesagt ist es das finanzielle Polster, mit dem die Defizite erstmal abgefedert werden können.
So eine Art Notgroschen, Sparstrumpf, harte Zeitenreserve, bevor man an das eigentliche Sparbuch geht.
Genau, und dieses Reservedings ist nach den jetzigen Berechnungen schon 2026 komplett aufgebraucht mit dem hohen Defizit, also ja, nächstes Jahr.
Und ab dann müssen wir wohl dann an das Sparbuch rangehen?
Genau. Und das würde dann wohl in Frontenberg ziemlich schnell eskalieren, so sah zumindest die Präsentation von Kämmerer Freck aus. Also das Eigenkapital, an das man dann rangeht, könnte schon 2029 auf etwa ein Viertel des jetzigen Wertes schrumpfen. Also gerade sind wir noch bei 43 Millionen und dann fällt es einfach runter und ist dann nur noch bei 12.
Das klingt so, als ob man sich dann auch irgendwie politisch, inhaltlich nicht mehr wirklich viel leisten kann.
Ja, das ist ja auch echt der Punkt. Je weniger Eigenkapital, desto weniger wird der Spielraum. Und wenn bestimmte Schwellen dann noch unterschritten werden, dann kann es ja sein, dass die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Also einen strengen Sparplan, bei dem das Land genauer mit reinschaut.
Genau, davon hat Freck auch gesprochen in der Pressekonferenz. Das brauchen wir jetzt für das nächste Jahr noch nicht, aber nach aktueller Prognose könnten wir für 2028 ein solches Konzept brauchen.
Wo kommt das eigentlich alles her? Also was frisst da so viel Geld sozusagen?
Also ein großer Brocken sind Ausgaben für soziale Themen, die über die Kreisumlagen an den Kreis Unna abgeführt werden. Freck hat das in der Pressekonferenz sehr deutlich gemacht. Also von jedem Euro, den Frontenberg einnimmt, gehen 61 Cent zum Kreis. Da bleibt einfach dann wenig Spielraum für eigene Projekte.
Ja, wichtig ist dabei, der Kreis ist nicht das Problem, der gibt letztlich nur die Kosten weiter. Das System dahinter ist eigentlich das Problem. Wenn Sozialausgaben und andere Pflichtausgaben immer weiter steigen, aber die Kommunen nicht ausreichend gegenfinanziert werden, ja, dann landen diese Belastungen am Ende bei Städten wie Frontenberg.
Ja, das will ich nochmal irgendwie ein bisschen ausführen, weil das klingt ja manchmal alles so, als gäbe es da so eine Art die Stadt gegen der Kreis-Ding. Aber am Ende erledigt der Kreis ja auch nur Aufgaben, die sonst die Stadt auch selbst machen müsste. Bestes Beispiel und prominentestes Beispiel ist das Jugendamt und ob es jetzt womöglich eventuell ein paar 10.000 Euro teurer oder günstiger wäre, sowas selbst zu machen, ist halt mega schwer zu sagen und ehrlich gesagt auch gar nicht hilfreich für die Lösungsfindung, weil das macht am Ende den Kohl gar nicht fett. Denn die strukturellen Kosten für die eigentlichen Leistungen selbst, die sind ja da und da werden keine unnützen Dinge draus bezahlt, sondern es werden in aller Regel hochsinnvolle Sozialsysteme finanziert.
Das war dir jetzt aber wichtig, oder?
Ja, voll. Ich finde es halt weder hilfreich, wenn die eine Ebene des Staates bewusst oder unbewusst die Schuld auf eine andere schiebt, noch halte ich es für hilfreich, die Investitionen in soziale Leistungen als Kostentreiber zu labeln, weil das sind Errungenschaften einer modernen demokratischen Gesellschaft, die halt derzeit weder effizient noch zielgerecht verausgabt werden. Okay, aber das anders darzustellen, das hilft doch nur den Populistinnen.
Period. Ich muss auch dazu sagen, dass es jetzt nicht so ein Bashing gegen den Kreis war in dieser Pressekonferenz. Also es gibt es ja schon mal öfter, habe ich zumindest in der Vergangenheit schon oft in so Ausschüssen oder auch Ratssitzungen gehört, dass man sich da ein bisschen beschwert. Aber Herr Freck hat wirklich gesagt, da kann jetzt der Kreis auch nichts für. Das sind auch nur Kosten, die der Kreis hat, die er dann weitergibt an die Kommune. Und da will man jetzt auch nicht da quasi die Schuld suchen, sondern wirklich auf ein strukturelles Problem hinweisen. Und es bedeutet ja auch, Fröndenberg ist damit jetzt nicht allein oder die Kommunen im Kreis Unna.
Ja, ganz und gar nicht. Es gibt tatsächlich sogar eine Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes und da sagen rund 3/4 der Kommunen, unsere Finanzlage ist mangelhaft. Viele müssen da Kredite aufnehmen, um überhaupt die laufenden Rechnungen zu bezahlen.
Ja, und das halt in Millionenhöhe.
Genau. Und jetzt wird das eben auch in Fröndenberg wieder Thema. Nach mehr als einem Jahrzehnt wird die Stadt wohl ab 2026 wieder Kredite aufnehmen müssen. Bis 2029 könnten sich diese Kredite sogar auf bis zu 30 Millionen Euro summieren.
Das sind echt Dimensionen, da wird einem als Privatperson auch einfach mal ein bisschen schwindelig.
Ja, total. Und gleichzeitig ist es irgendwie im Rathaus dann doch Alltag, über solche riesigen Zahlen zu sprechen. Und was ich aber spannend fand bei der Vorstellung des Haushalts, trotz dieser echt miesen Ausgangslage, also Freck hat auch am Anfang der Sitzung gesagt, so kann man eigentlich eine schlechte Laune kriegen, wenn man drauf guckt, hat er dann irgendwie am Ende oder auch die ganze Zeit so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt. Also es wirkte so, als ob er weiß, es sind immer mal schlechte Zeiten und irgendwie kommt man aber auch aus solchen Krisen wieder raus, die es ja auch immer schon gab. Und dass es sich auch wieder bessern kann, aber dass sich dafür halt auch wirtschaftlich einiges tun muss und auch vom Land, ja, sich da vielleicht ein bisschen was ändern muss bei der Finanzierung der Kommunen.
Und das alles, dieses ganze Thema, das ist ja auch der erste Haushalt mit einem neuen Rat, einem neuen Bürgermeister, nicht wahr?
Genau, also das macht die Situation ja auch nochmal so ein bisschen spezieller. Also bei dieser Pressekonferenz war Dirk Weise auch da, war ja auch irgendwie dann einer seiner ersten großen Auftritte und kurz vor der ersten Ratssitzung, der war da auch merklich nervös und angespannt. Und das ist ja auch irgendwie kein schönes Thema, mit dem man so einsteigt, wenn man sagt, sieht schlecht aus für uns finanziell. Und da bin ich echt gespannt, wie er damit umgeht und auch der neue Rat, ja, was die da so draus machen jetzt.
Ja, ich bin auch mal echt gespannt, wie diese Situation in den kommenden Jahren dann entschärft werden könnte. Steuererhöhung, ja oder nein? Wir hatten ja schon mal in einer Folge über die Grundsteuer B geredet. Aber wie viel Handlungsspielraum hat die Stadt da überhaupt noch, das durch solche Wege zu lösen?
Ja, also das Thema Steuererhöhung war auch ganz kurz aufgekommen in der Pressekonferenz und da hat der Kämmerer aber auch gesagt, das bringt gar nichts, also das machen wir nicht, das steht gar nicht auf dem Zettel, weil selbst wenn man da jetzt irgendwas verdoppeln würde, was ja total utopisch ist, könnte man dieses Defizit gar nicht ausgleichen. Das Problem ist halt strukturell, sagt er, und das kann die Stadt weder wegsparen, noch mal eben durch eine Erhöhung wegvereinnahmen.
Ja, und das ist ja exakt die Definition eines strukturellen Defizits. Und ja, wir sind ja auch Meta-Podcast, Dina. Nimm uns doch mal kurz mit in deinen Arbeitsalltag bei so einem Thema. Weil Haushalt, das klingt ja nun wirklich nicht nach tollen Dingen, sondern das klingt ja erstmal nach, oh Gott, und ganz viele Tabellen und Zahlen. Ich bin raus. Wie gehst du da ran? Wie machst du das?
Ja, das war auch eigentlich witzig. Also als ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt zur Haushaltsvorstellung, waren auch alle erstmal so, yay. Also jeder in der Redaktion, der das schon mal gemacht hat, wusste, das ist irgendwie ein recht trockener Termin mit vielen Zahlen, wo man erstmal durchsteigen muss. Und dieser Entwurf hat ja irgendwie 400 Seiten. Kriegt man da dann einmal auf den Tisch gelegt.
Als Papier.
Als Papier,
klar.
Mit schönem gelben Deckblatt. Und also ich habe mir da jetzt nicht jede Seite durchgelesen, sondern es ging viel darum, Herr Freck hat ja quasi so die groben Zahlen vorgestellt und dann muss man so ein bisschen aufpassen und aber auch einfach mal nachfragen, weil der ist ja so in seinem Element und trägt das irgendwie selbstverständlich vor und dann kann man auch mal fragen, wo kommt jetzt diese Zahl genau her, was bedeutet jetzt dieses Wort und muss dann vielleicht auch mal unterstreichen, okay, und so einkreisen, okay, das ist jetzt wichtig und das nehme ich mit.
Ja, und dann musst du ja auch noch überlegen, was davon versteht man überhaupt in 5 Minuten Lesezeit.
Ja, also genau, es geht dann darum, was ist dann wirklich auch wichtig für die LeserInnen, weil ich meine, nur weil ich dann irgendwie 40 Zeilen verstanden habe, tue ich die jetzt nicht alle in einen Text. Das liest ja dann auch keiner mehr. würde ich mal sagen. Und da hilft es dann auch nochmal vielleicht mit KollegInnen draufzuschauen, denen mal so die Kernergebnisse zu erzählen, damit man die selber auch nochmal reflektiert. Und dann, viele haben sich halt auch schon mal mit so Haushaltsentwürfen beschäftigt und dann kann man mal zusammen drauf gucken und sagen, das ist jetzt noch wichtig und das vielleicht eher nicht.
Und du bist aber ja auch dann vor Ort, da gibt es eine gewisse Stimmung im Raum. Fließt auch davon was ein in die Berichterstattung?
Ja, ich versuche das immer schon mitzunehmen. Also gerade dieser positive Ausgang am Ende, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, Herr Freck hat das Gefühl, wir kriegen es trotzdem hin. Irgendwie geht es weiter. Und das versuche ich dann auch auf jeden Fall mitzunehmen, weil ja, nur die blanken Zahlen zu erzählen, hilft ja auch meistens nicht. Und es ist ja auch irgendwie viel spannender, wie dann derjenige das vorträgt, wie Dirk Weise vielleicht wirkt in so einem Termin. Und ja, ich glaube, es ist irgendwie ganz deutlich geworden, dass man jetzt zusammenarbeiten muss und gucken muss, wo kann man vielleicht noch an kleinen Stellschrauben drehen und dass man aber irgendwie durchkommen kann und ja auch muss.
So, nach diesen eher düsteren Aussichten, lass uns doch mal in den Eulenspiegel gehen und über ein paar positivere Dinge sprechen. Erste Frage, welche Begegnung hat dich berührt?
Ja, ich habe vor ein paar Wochen eine junge Grundschullehrerin hier in Fröndenberg begleitet, die das erste Mal eine eigene Klasse bekommen hat, dieses Schuljahr, weil ich das irgendwie total spannend fand, wie das eigentlich ist, wenn man auf einmal so fast 30 Kinder hat, um die man sich da jeden Tag kümmert. Und mich hat das echt beeindruckt, mit wie viel Freude die irgendwie an ihrem Job hatte und wie die auch so mit den Kindern umgegangen ist. Also ich fand das, wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke, fand ich es schon irgendwie ein bisschen schöner oder ein bisschen so empathischer, hatte ich das Gefühl, dass man irgendwie viel so mit den Kindern zusammen sitzt und sehr auf die einzelnen Bedürfnisse so ein bisschen eingehen kann. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ja, genau solche LehrerInnen brauchen wir vielleicht auch.
Ja, total. Wir hatten früher tatsächlich auch so einen Grundschullehrer, der hat immer, morgens haben wir uns erstmal zusammengesetzt und zusammengesungen und so, fand ich auch total cool. Der war da auch ganz aktiv. Zweite Frage, welches Thema hat dich überrascht?
Ja, ich war letztens mit einem Pferd auf dem Supermarktparkplatz. Das fand ich überraschend.
Hä?
Das hatte ich gesehen tatsächlich auf Instagram. Das war Lena Becker hier aus Fröndenberg, die regelmäßig, wenn sie ihre Ausritte macht, am Ende auch am Penny vorbeischaut und sich da auf den Parkplatz stellt und ihr Freund holt dann nochmal die Möhren fürs Pferd. Und als wir da zusammen standen, waren dann super viele Leute. Ich meine, man kennt ja schon Pferde da in Westig, aber auf dem Parkplatz halt nicht. Und dann haben sich die Leute irgendwie total gefreut und waren so, ah, darf ich das Pferd streicheln? Und sie meint dann auch immer, die dürfen das auch mal streicheln und mal füttern. Die hat sogar schon Kinder da dann rumgeführt auf dem Pferd. Und das, ja, das fand ich ganz schön.
Ja, cool. Nur so aus Interesse, hat es das in die Zeitung geschafft?
Es hat es in die Zeitung geschafft.
Wow, nicht schlecht.
Ein Video davon haben wir auch.
Und dann auch schon die letzte Frage. Was war die wichtigste Nachricht für eine Eule aus Fröndenberg?
Ja, ein bisschen was Ernsteres, weil das zumindest auch uns viel beschäftigt hat. Vor ungefähr 3 Monaten hat ja ein Mann auf zwei Fröndenberger geschossen in Menden, an der alten Provinzialstraße. Einer davon ist gestorben und jetzt haben die halt fast 3 Monate nach dem Tatverdächtigen gesucht. Ich habe in der Zeit sehr oft mit der Staatsanwältin gesprochen und immer gefragt, ob es was Neues gibt und das war immer so ein bisschen, also sie konnte nicht viel sagen. Es gab zwischendurch mal SEK-Einsätze auch in Hessen, weil man ihn da vermutet hat und jetzt gab es halt die Nachricht, dass man ihn festgenommen hat und genau. Jetzt muss man natürlich noch, also ist ja noch Tatverdächtiger, der Prozess wird natürlich noch gemacht, aber er wurde immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht und
krass.
Schon, ja, eine gute Nachricht, dass sie ihn jetzt haben.
Also wir gehen raus mit einer semi-positiven Nachricht.
Stimmt.
Ja, dann lass uns doch zum zweiten Thema auch mal kommen. Und das ist wirklich das genaue Gegenteil vom Haushalt. Statt grauen Zahlenstapeln gibt es Feuerschein, Handwerk und ganz viele Emotionen. Es geht um das Kettenschmiedemuseum in Fröndenberg.
Ja, das war wirklich ein sehr schöner Termin. Ich finde ja, so in der Kettenschmiede ist immer eine besondere Stimmung. Und auch bei dem Termin hat man einfach gemerkt, wie wichtig der Ort den Menschen, die da auch quasi aktiv sind, ist. Und wie wichtig es vor allen Dingen für die auch ist, dass da weiter geschmiedet wird.
Und da standen 2 Männer besonders im Blickpunkt, nämlich der alte und der neue Schmied, ne?
Genau, also zum einen Dagobert Köster, der fast 60 Jahre lang der fast 60 Jahre seines Lebens geschmiedet hat, rund 30 davon in der Fröndenberger Kettenschmiede, und zum anderen sein Nachfolger Peter Wetzel. Und bei Dagobert Köster ist mit dem Termin ja eine echte Ära zu Ende gegangen. Also er wurde in den Ruhestand verabschiedet, hat gleichzeitig seinen 73. Geburtstag gefeiert und dann auch so ganz offiziell das Schmiedefeuer übergeben.
Voll krass.
Und Peter Wetzel ist jetzt der neue Mann am Feuer?
Ja, und ich finde auch, auf eine besondere Art, also er ist 62 Jahre alt und hat sich im vergangenen Jahr gedacht, ja, wieso lerne ich nicht einfach mal schmieden? Dagobert Köster hat ihn augenzwinkernd als seinen ältesten Lehrling bezeichnet, den er je ausgebildet hat, und irgendwie hat man trotzdem gemerkt, das passt total, also es wirkte nicht so, als ob er das jetzt erst seit einem Jahr macht.
Ja, was eine Geschichte. Und wie kommt man mit Anfang 60 auf die Idee, jetzt werde ich erstmal noch Schmied im Museum in Fröndenberg?
Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Das hatte mehrere Gründe. Also er wollte gerne irgendwas Sinnvolles in seiner Rente tun, hat er mir erzählt. Also er ist gelehrter Landmaschinenmechaniker, hat aber jetzt lange im Vertrieb gearbeitet und ihm hat halt irgendwie so eine praktische Arbeit mit den Händen irgendwann gefehlt. Und zum anderen hat er auch eine familiäre Verbindung zur Kettenschmiede. Also erstmal kommt er auch aus Fröndenberg und sein Vater war dort auch sehr aktiv und hat das Museum auch mit aufgebaut.
Und er selbst hat doch auch sogar ein eigenes kleines Museum zu Hause, oder?
Genau, also wer ihn mal privat besucht, der erlebt da noch eine zweite Welt irgendwie. Also er hat in seinem Schuppen über viele Jahre so ein eigenes kleines Museum aufgebaut mit restaurierten Landmaschinen, Werkzeugen, historischen Haushaltsgeräten, und viele Teile hat er auch selbst wieder funktionsfähig gemacht. Und ich finde, irgendwie passt das ja auch so total zu seiner neuen Aufgabe im Museum mit historischem Werkzeug.
Also jemand, der ein Hobbymuseum schon daheim hat und jetzt noch ein Museum mit Schmiedefeuer oben drauf bekommt, das klingt, als hätte er den Jackpot gezogen und eine garantierte Ruheeinladung verdient.
Ja, sehe ich auch so. Kannst du da mal einen Kontakt herstellen, Lina?
Das lässt sich bestimmt einrichten.
Voll spannend.
Ja, und er hat es auch irgendwie schön und fesselnd beschrieben. Also man muss ja sagen, dass Dagobert Köster eher so ein bisschen kargerer Mensch war, zumindest als ich ihn so ein paar Sachen gefragt habe. Und Peter Wetzel hat direkt so ein bisschen gesprüht und hat dann so gesagt, ja, es war total schwierig, zum Beispiel am Anfang zu erkennen, wann ist eigentlich die richtige Temperatur zum Schmieden. Also habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ihr schon mal? Nein. Weil es gibt wohl noch so ein kleines Zeitfenster und wenn du dann einmal kurz vom Feuer wegguckst, kannst du es schon verpassen.
Ja, und vor allem ist es ja auch körperlich total anstrengend, so ein richtiger Knochenjob.
Danke, Team Obvious. Aber sag mal, wie war das denn für dich als Reporterin, auch hier nochmal, da mitten in diesem Moment zu stehen, in dem so eine Ära endet und eine neue beginnt?
Sehr besonders auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, irgendwie hat das so seine eigene Atmosphäre, finde ich, wenn man draußen Himmelmannpark irgendwie aus dem Hellen und Grün dann auf einmal in dieses Kettenschmiedemuseum geht, wo es ja auch sehr dunkel, sage ich mal, ist, dann lodert da dieses Feuer und diese ganzen alten Geräte und dann diese Geräusche, die da so durch die Halle gehen, finde ich schon, dass ja das irgendwie besonders ist und dass man auch die Emotionen bei dem Termin gemerkt hat. Also auch der Dagobert Köster, man hat ihm angesehen, dass ihm das total wichtig ist. Also er hat auch gesagt, irgendwie es hängt sein Herz und seine Seele an diesem Museum und an dem, was er da gemacht hat. Und dann hat er halt auch zum Abschied so das erste eigene Kettenglied bekommen mit seinem Namen drauf und da war er schon ein bisschen gerührt.
Ja, und gleichzeitig wahrscheinlich auch die Erleichterung irgendwie, so es geht weiter. Und für den Förderverein und alle Beteiligten ist es ja auch total wichtig, dass mit Peter Wetzel jemand da ist, der dann auch das Handwerk eben übernimmt und auch Lust hat, Wissen weiterzugeben und diese ganze Schmiedekunst weiter am Leben zu erhalten. Bei Hochzeiten oder bei Veranstaltungen mit Schulklassen.
Ja, genau. Also Peter Wetzel hat jetzt auch schon mehrere Hochzeiten als Schmied begleitet und hat halt auch gesagt, dass das immer wieder ein Highlight ist. Und er freut sich auch, wenn so Jugendliche zum Beispiel auch mal das probieren wollen und er so ein bisschen weitergeben kann, was er jetzt ja auch von Dagobert Köster gelernt hat.
Ach, ich finde, das ist echt ein schöner Gegenpuls im Haushaltsthema. Während auf der Finanzseite irgendwie viel von Verlusten und Einschnitten die Rede ist, gibt es hier eine Geschichte von Leidenschaft, Weitergabe von Wissen und Neuanfang.
Ja, genau, das mochte ich an dem Termin auch sehr. Und man steht halt mitten in so einem alten Industrieort, das Feuer brennt, alle sind mit Herzblut dabei und man merkt einfach, wie wichtig den Leuten der Ort ist.
Okay, ihr Schmiedemäuse. Im besten Fall bringt das ja auch wieder Menschen nach Fröndenberg. Besucherinnen und Besucher, die zur Kettenschmiede kommen, Haushaltsgesellschaften, habe ich jetzt verstanden, Schulklassen. Das ist ja nicht nur ein nostalgisches Museumsding, sondern auch ein Stück Identität für die Stadt. Und die Themenzusammenbindung zeigt mir doch irgendwie, es gibt sowas wie finanzielle Werte und ideelle Werte.
Amen. Ja, und das waren unsere beiden Themen aus dieser 5. Kooperationsfolge.
Hey, Vegan-Zeiger.
Meet Ruhr-Eule.
Esel und Eule sagen danke fürs Zuhören.
Und gute Nacht. Alle wichtigen Infos findet ihr in den Shownotes und in Artikeln des Hey, Vegan-Zeigers.
Und beim nächsten Mal gibt es hoffentlich weniger rote Zahlen, aber mindestens genauso viel Feuer.
Oh, wow. Großartig.